Das ist das letzte Kulturjournal auf Bayern 2. Dieses Format wird nach über 50 Jahren eingestellt. Deswegen moderieren wir diese letzte Sendung dem Anlass entsprechend gleich zu zweit. Stefan Mikiska und
Nils Beinsker.
Denkerinnen und Denker, Philosophinnen und Philosophen, Schriftstellerinnen, Filmemacher, seit den 80er Jahren auch verstärkt bildende Künstlerinnen und Künstler, Musikerinnen und Musiker, sie alle wurden hier in bis zu halbstündigen Beiträgen porträtiert. Dadurch ist auch ein bemerkenswerter Archivschatz von Gesprächen, Porträts, aber auch Essays entstanden.
Die Gastgeber dieser Sendung waren F.J. Bautz, Martina Bötte-Sonner, Ulrich Chaussy, Peter Hamm, Dieter Hess, Willi Hochkeppel, Maria Klaner, Thomas Kretschmer, Julie Metzdorf, Stefanie Metzger, Ute Mings, Joanna Ortmann, Hans Pleschinski, Fritz J. Radatz, Marie Schöss, Tilman Spengler, Wilhelm Warning und Cornelia Zetsche.
Zukünftig werden ähnliche Inhalte an anderer Stelle im Programm von Bayern 2 zu finden sein. Ein Schwerpunkt unter dem Obertitel Kulturleben läuft an Werktagen zwischen 14 und 16 Uhr, dann immer eine aktuelle halbe Stunde und täglich wechselnde Spezialthemen wie zum Beispiel dienstags ab 14 Uhr Reflexion, Hintergrund und Reportage. Da werden Sie etliches, was Sie jetzt am Kulturjournal gemocht haben, wiederfinden.
Kulturjournal. Kritik, Dialog, Essay. Auf Bayern 2.
Im April wird Thomas Dybdahl, einer der prominentesten norwegischen Musiker, 45 Jahre alt. Er ist seit mehr als 20 Jahren bekannt in der Musikwelt, auch als Mitglied der Quadrophonics und der Band National Bank. Dybdahls neuem Soloalbum Teenage Astronauts hört man an, dass er sich auch schon mit Filmmusik befasst hat. Ein Streichorchester sorgt für Breitbandsound. Die Solisten zupfen betont Akustisches auf Gitarre oder Harfe. Dazu singt Dybdahl einfühlsam über seine Erinnerungen an die eigene Pubertät. Graffiti Boy.
If we're two colors in our first words were blue. Painted trees and sidewalks each day I spent with you. If smiles are purple and laughter shades of red, and all the clouds and hillsides were painted those instead. Looking at life upside down, drawing our own rules, no lines colored in between, graffiti boy and looking at life upside down, drawing our own rules, with lines colored in between, graffiti boy and me, graffiti boy and me. Skipping orange stones across the hours drifting by. Imagine how the world would look from a yellow sky. We hid behind pink castles, shared secrets colored gray. Told stories painted green and white and dreamt the days away. Looking at life upside down, drawing our own rules. Lines colored in between, graffiti boy and me. Looking at life upside down, drawing our own rules. Lines colored in between, graffiti boy and me.
Das neue Album von Thomas Dybdahl aus Norwegen heißt Teenage Astronauts und ist beim Label V2 Records erschienen. Seitdem sich die Menschheit niedergelassen hat, seit sie lieber Bauer als Jäger und Sammler wurde, richtete sie sich in Häusern ein. Und in Kellern und auf Dachböden begannen sich die Objekte über Generationen anzuhäufen. Nützliches, Schönes und Kultiges, Kitschiges, Vergessenes und Wertvolles. Eine moderne Denkrichtung will jetzt, dass wir regelmäßig Striche ziehen und alles Überflüssige wegwerfen. Der Mensch und seine Objekte. Darüber möchte ich mit Josef Strasser sprechen, den stellvertretenden Leiter der neuen Sammlung an der Pinakothek der Moderne in München, einer der größten Designsammlungen der Welt. Wenn man jetzt auf die Frühzeiten des Hausratssammelns zurückblickt, war da wirklich jedes Objekt nützlich, Josef Strasser?
Ja, also die waren nicht nur nützlich, aber sie hatten schon eine Bedeutung. Also das konnte ja ein Kultgegenstand sein oder sonst was. Aber nichtsdestotrotz scheint es so ein allgemeines Bedürfnis der Menschheit zu sein, auch heute noch, dass man sich mit schönen Dingen umgibt.
Sie sagen schöne Dinge, aber ist das immer zwangsläufig schön? Oder kann das auch emotional sein oder nützlich?
Ich glaube, dass das jeder Mensch für sich selber definieren muss. Man sagt ja auch, über Geschmack lässt sich streiten. Ich würde vielleicht sagen, über Geschmack lässt sich nicht so gut streiten, weil es gibt natürlich schon so gewisse Dinge, von denen man ausgehen kann. Aber letztendlich, was für jemanden eine Bedeutung hat, der Grund dafür kann sehr unterschiedlich sein. Also das kann ja wirklich emotional sein. Man kann ja eine Sache, die man in der Kindheit gesehen hat, die man von den Großeltern erbt beispielsweise, muss nicht schön sein, aber kann vielleicht eine ganz, ganz besondere Bedeutung für einen Einzelnen haben.
Sie sitzen ja hier als Vertreter der neuen Sammlung, die in München mit 120.000 Objekten als eine der größten oder die größte Designsammlung der Welt gilt. Nach welchen Kriterien sammeln Sie? Weil das ist ja ein Strom von Objekten, der jeden Tag an Ihnen sozusagen vorbeischwimmt. Und Sie können ja aus dem Fluss nur ein paar Sachen rausziehen, auch aus finanziellen Gründen, aber auch aus Platzgründen.
Ja, das ist richtig. Die Gründe, weshalb wir sammeln, die sind auch unterschiedlich. Sie müssen sich vorstellen, wir werden jetzt 100 Jahre alt. Und man hat natürlich bei unserer Gründung 1925, das war die Zeit des Bauhauses, anders gesammelt, als man in den 50er Jahren gesammelt hat oder als man in den 70ern oder als man heute sammelt. Ich glaube, das Entscheidende ist schon, dass man immer auf die Zeit schaut, in der man sich mit Dingen umgibt oder dass man schaut, was ist jetzt eigentlich relevant. Und für so ein Haus wie bei uns ist es natürlich auch diese Entwicklung, die man sieht. Man hat die Erfahrung, man weiß, was vorher war, was kommt jetzt, wo passiert was Neues, wo gehen wir hin? Das ist für uns auch die Frage. Deswegen heißen wir auch die neue Sammlung, weil so wie wir damals gegründet worden sind, war es sehr ungewöhnlich, dass wir immer auf das Zeitgenössische, immer auf das Heute, auf das Jetzt geschaut haben.
Das war ja die Zeit des Werkbundes auch und damals war auch das Bauhaus. Das heißt, Form follows Function war ja damals so ein ganz wichtiger Begriff. Das heißt, das Schöne soll auch das Nützliche sein. Und wenn es nützlich ist, ist es meistens auch schön, wenn man dann sagt, ah, so funktioniert das.
Ja, aber es kann auch nicht so schön sein, auch wenn es nur nützlich ist. Also beim Design kommt schon die Sache der Ästhetik dazu, die zwar dann vielleicht an zweiter Stelle steht und nicht an erster, aber man merkt es dann den Dingen an, wie sie gemacht worden sind. Also eine Kaffeetasse, die soll natürlich zum Trinken gemacht sein, aber die kann eine schöne Proportion haben, eine gute Proportion oder eine weniger gute Proportion. Sie kann toll bemalt sein, sie kann nicht bemalt sein. Das ist jetzt ein bisschen individuell, was einem gefällt. Und das Ganze ändert sich halt, ja. Ich meine, Sie sprachen gerade von Werkbund, Bauhaus. Das war die Zeit der schönen Form, der guten Form, wie es in Deutschland ganz offiziell hieß. In Italien hieß es Belldesign, ja. Das hat sich aber auch irgendwann geändert, ja. Ende der 60er hat man es dagegen ein bisschen revolutioniert, dann ging das in den 70ern weiter und dann kam die Postmoderne. Und die Postmoderne hat diese ganzen Kriterien des Werkbunds über den Haufen geworfen.
Es ist natürlich auch eine Krux der Zeit. Sie sagten gerade Postmoderne, das ist jetzt auch 40 Jahre her. Aber heute wird ja vieles für den schnellen Verbrauch hergestellt. Und ich habe ein paar alte Möbel zu Hause. Und wenn ich mal zum Beispiel einen wehen Fuß habe, dann setze ich mich garantiert in die alten Bauernstühle von 1909 oder so, weil ich weiß, da komme ich auch wieder hoch. Da ist eine ordentliche Armlehne. Da habe ich genug Platz. Da muss ich nicht in der Enge sitzen etc. Und heute sind viele Dinge ja nach 10 Jahren schon so, dass man sie eigentlich wegwerfen muss.
Ja, das ist eine Sache, die kann man auch wieder historisch sehen. Also es ging wirklich auch in der Zeit Ende der 60er Jahre los mit dieser Wegwerfkultur in gewisser Weise. Wir sind zwar Gott sei Dank jetzt wieder auf dem Weg, dass wir uns besinnen und dran denken, Dinge nachhaltiger zu machen und einfach auch anders wertzuschätzen oder wieder mehr wertzuschätzen. Weil eigentlich geht es ja auch gar nicht darum, dass wir jetzt jeden Tag neues Design brauchen, so wie in der Mode. Das ist ja das Paradebeispiel. Das läuft durch eine Kollektion nach der anderen, nur immer um was Neues zu bieten. Aber eigentlich bräuchte man das gar nicht. Und bei guten Designsachen ist es auch wirklich so, dass die einfach länger halten sozusagen, länger wertbeständig sind und vielleicht auch nach 10, nach 15, 20 oder 50 Jahren immer noch geliebt werden können.
Und man soll sie nutzen, man soll sie nicht als Ausstellungsstücke zu Hause haben, glaube ich.
Wenn man sie zu Hause hat, soll man sie nutzen. Im Museum ist das nochmal was anderes. Im Museum sollte man sie nicht nutzen, weil sie vielleicht dann doch kaputt gehen können. Also wenn Sie einen Tonnetstuhl haben, dieses Wiener Geflecht, ist eine wunderbare Sache. Aber wenn Sie das im Museum nutzen, bei einem Teil, das vielleicht jetzt 100 Jahre alt ist oder 150 Jahre, besteht einfach die Gefahr, dass es kaputt geht. Und wir wollen diese kulturellen Errungenschaften der Menschheit einfach länger bewahren und für auch zukünftige Generationen vorzeigen können.
Seit etwas über 10 Jahren gilt die Japanerin Marie Kondo als die einflussreichste Ordnungs- und Aufräumberaterin der Welt. Man wundert sich, was es für Berufe gibt. Ihre entscheidende Frage: Macht es mich glücklich, dieses Objekt jetzt in der Hand zu halten? Wenn nicht, wegschmeißen. Was halten Sie davon?
Ich glaube, das gilt für die Person, also für Leute als Privatmenschen, für privat selber. Also man muss unterscheiden, ist es privat oder ist es quasi beruflich. Für einen Museumsmann dürfen Sie sowas nicht fragen. Der gibt Ihnen eine ganz präzise Antwort und ist gegen diese Einstellung. Aber als Privatmensch ist es häufig so, dass man sich das überlegen muss. Allerdings, vielleicht bei meinem Hintergrund würde ich sagen, ändert sich mein Verhalten in 2 Monaten oder meine Bedürfnisse in 1 Jahr und könnte ich das dann wieder wunderbar nutzen? Und das wäre wieder ein Punkt, das zu bewahren. Gleichzeitig sammeln wir so viele Dinge an und wir werden ja dann wirklich quasi zu Messis, wenn wir uns nicht entschließen, ab und zu doch mal wieder klar einen Tisch zu machen und Dinge, die wir definitiv nicht brauchen, zu entsorgen.
Also das Gegenstück zur Marie Kondo-Einstellung, es macht mich im Augenblick nicht glücklich, ich schmeiße es weg, wäre ja eigentlich ein Besuch in der neuen Sammlung. Denn da kann man sich die Dinge anschauen, kann sich einen Geschmack bilden und kann dann auch in den eigenen 4 Wänden Dinge, die dann vielleicht in der Nachfolge entstanden sind und nicht mehr zu dem hohen Preis, keine Sammelobjekte sind, aber man kann sie dann wertschätzen, glaube ich, durch einen kritischen Blick, den man sich hier erarbeitet.
Ja, ich glaube, dafür sind wir auch wirklich da, dass die Leute einfach so einen Bezugspunkt bekommen, dass sie sehen, das sind toll gestaltete Sachen, das sind gute Dinge, Dinge, die auch funktionieren und die vorbildhaft sind. Daran kann man sich sicherlich ganz gut orientieren. Ich meine, der andere Punkt ist der mit diesem Wegwerfen. Ja. Eigentlich sollten wir heutzutage mehr in Kreisläufen denken. Ja. Und wenn ich was nicht mehr haben will, dann sollte ich das vielleicht irgendwo hingeben, wo jemand anders eine Freude dran hat. Das wäre das Ideale und nicht kaufen, kurz benutzen, weg in den Mülleimer. Ja. Das ist eigentlich das Schlechteste, was man machen kann.
Sie versuchen ja auch mit Ihrer Ausstellungspolitik hier in der Pinakothek der Moderne populäre Themen anzubringen, die die Leute dann auch aus ihrem Alltag kennen, wie zum Beispiel zurzeit Fahrräder, Essgeschirr, Stühle, Schmuck. Das sind alles ja Dinge, die auch im Alltag der Menschen stattfinden.
Das ist richtig. Also ich meine, bei den Fahrrädern ist es so eine Sache, dass wir heutzutage alle Fahrräder oder fast alle Fahrräder haben, Fahrräder kennen. Für die Ausstellung ist aber eigentlich ganz interessant, war zu sehen, wie ist so ein bisschen diese Entwicklung gerade im Designbereich bei den Fahrrädern. Ja, was ist da alles passiert? Und das war wirklich extrem erstaunlich, weil ich persönlich bin eigentlich auch von meinem privaten Fahrrad ausgegangen, mit dem ich tagtäglich fahre, um dann zu sehen, ach, es gab irrsinnig tolle Ideen in der Vergangenheit schon. Ja. Und diese Ideen auch ein bisschen sichtbar zu machen und Dinge, die wir heutzutage als selbstverständlich ansehen, zu zeigen, dass die einfach irgendwann mal erfunden worden sind, sich ausgedacht wurden von Leuten, die sehr kreativ waren. Das zu zeigen, hat natürlich großen Spaß gemacht. Und dann nimmt man natürlich auch gerne die Leute mit und bietet den Leuten an, oder es sollte eine Einladung sein, schaut euch doch diese Dinge hier an, was die Menschheit eigentlich schon geleistet hat und wie kreativ sie waren, welche tollen Dinge sie gemacht hat. Es ist eine Alternative heutzutage. Es ist eine Alternative, die nicht mehr wegzudenken ist, was Mobilität betrifft.
Und wahrscheinlich immer stärker wird, vor allem in den großen Städten, wo wir uns ja gerade befinden. Objekte und Menschen, da gibt es verschiedene emotionale Verbindungen. Ich würde sagen, der sentimentale Wert spielt natürlich bei manchen Dingen eine Rolle. Erinnerung, das ist der Teddybär, den ich meinen Eltern durch Weinen letztlich aus der Tasche gezogen habe, etc.
Mit Sicherheit. Ich meine, das ist im Design auch so eine Entwicklung. Ich hatte vorher die Postmoderne angesprochen. Plötzlich kommen Emotionen hinzu, also auch ganz offiziell im Design. Aber natürlich spielt auch für jeden selbst, also für die Privatperson, diese Erinnerung an bestimmte Dinge eine Rolle. Sei es Erinnerung an bestimmte Menschen, die über ein Objekt funktionieren, über einen Gegenstand, ja, oder sonstige Sachen. Ja, das ist ja ein sehr weites und breites Feld.
Viele Leute pflegen ja bei ihren Objekten, wenn sie anfangen zu sammeln, auch eine bestimmte Leidenschaft, ein bestimmtes Hobby. Berühmt ist natürlich die Spielzeugeisenbahn, aber da gibt es ja ganz viele. Ist das dann später vielleicht auch eine Quelle für das Museum, dass man solche Nachlässe aufkauft?
Ja, unbedingt. Also wir haben relativ viele Beispiele und Sammlungen, die irgendwann an uns herangetragen worden sind. Kann man sich ja vorstellen, ein Mensch, der sein ganzes Leben oder einen Großteil seines Lebens damit verbringt, bestimmte Dinge zu sammeln, der irgendwann sieht, okay, jetzt muss ich loslassen, ich habe vielleicht keine Erben, will ich, dass diese Sammlung, wenn sie, also je nachdem, was es ist, im Müll landet oder zerstreut wird, weil sie von irgendwelchen Nachlassaktionen da in alle Winde geht, diese Objekte. Solche Leute überlegen sich dann schon auch, wie schaffe ich es, die Sammlung weiterzugeben. Und da gibt es nicht viele Möglichkeiten. Entweder gibt es andere Sammler, die sich dafür interessieren, oder es sind dann Museen, die sich dafür interessieren. Und das ist für uns manchmal ein großer Vorteil. Manchmal ist es aber auch sehr schwierig, weil wir natürlich gewisse Ansprüche haben, weil wir eine große Sammlung haben. Sie haben schon gesagt, eine der größten Sammlungen weltweit. Und dadurch sind viele Dinge einfach vorhanden, sodass man manchmal sagen muss, ja, eine schöne Sammlung, aber wenn ich 50% davon schon habe oder 40%.
Beim hohen Design von Möbeln zum Beispiel, da ist ja oft auch jetzt inzwischen leider der Punkt Wertanlage, dass sich Leute irgendwelche Tische und Stühle kaufen und die dann in 10 Jahren mit Wertsteigerung verkaufen wollen. Halten Sie das für realistisch?
Eigentlich nicht. Es gab mal so eine Phase, wo man so mit Art und Design, also Kunst und Design handelte. Das heißt, Möbelobjekte, die in limitierter Auflage 10 Stück, 20 Stück produziert wurden, entworfen von berühmten Designern, Designerinnen, auch damals schon Preise hatten zwischen, was weiß ich, 50.000, 100.000 Euro. Damit zu spekulieren, das ist sehr, sehr schwierig. Also da muss man sich extrem gut auskennen und ist trotzdem nicht gefeit, dass irgendwann der Markt einfach einbricht und nach unten geht. Also meiner Meinung nach eignet sich das wenig als Spekulationsobjekt.
Schönheit ist das nächste Stichwort. Mein Lieblingsbeispiel seit 30 Jahren ist die berühmte Orangenpresse von Philipp Starck, die ausschaut wie eine Mondlandefähre oder Marslandefähre an langen Beinen, die aber den Nachteil hat, wenn man keinen Eimer unterstellt und oben eine Orange presst, dann ist alles neben dem Gefäß, aber nicht im Gefäß. Das heißt, ich vermute, viele Leute haben sich das gekauft, weil sie einfach hübsch ausschaut in der Küche und benutzen dann eine andere Orangenpresse.
Das kann durchaus der Fall sein. Ich meine, dieses Objekt ist wirklich ikonisch geworden für so diesen Stil auch. Es ist ja was Besonderes. Es ist eine ganz andere Zitronenpresse. Und ich glaube, man hat dieses Teil doch in erster Linie nach dem Aussehen gekauft. Und die Funktion hat sich dann irgendwie als ein bisschen schwieriger herausgestellt. Und da kann schon sein, dass man das Ding vielleicht ins Regal stellt, das Schauobjekt, aber in der Küchenschublade vielleicht doch so eine alte Glas-Zitronenpresse hat mit Auffangbereich für Kerne und für den Saft.
Jetzt, wo lebt es sich glücklicher? In einem angehäuften Lebenssammelsurium von, sagen wir mal, 20.000 Objekten oder in einem super stylischen, leeren, weiß-schwarz-Glas-Wohnung? Vielleicht aus Ihrer Empfindung, ich tendiere zum Sammelsurium. Was sagen Sie?
Ja, ich tendiere zum Gegenteil. Also ich tendiere eher zum aufgeräumten, ja, zu Räumen, die noch Raum für mich zur Entfaltung lassen. Weil wenn etwas übervoll ist, dann wirkt es leicht bedrückend. Also nicht für alle, aber ich habe schon Sammlungen gesehen, Wohnungen gesehen, die wirklich extrem vollgestellt waren und wo ich mir dann auch gedacht habe, nee, also da würde ich mich nicht wirklich wohlfühlen. Andererseits habe ich natürlich den Vorteil und bin eigentlich wirklich geradezu privilegiert, dass ich als Museumsmensch quasi für das Museum sammeln kann und es nicht selber bei mir zu Hause aufbewahren muss.
Josef Strasser von der Neuen Sammlung in München und übrigens auch Juror für Design bei der BR-Fernsehsendung Kunst und Krempel. When it's finally over, wenn es schließlich vorbei ist, lautet der Refrain von Thomas Dybdahls Song von den Meeresschildkröten, den Sea Turtles.
From the time we were born, we struggled toward the sea, the whole world on our shoulders. Sinking in the sand, weighted down an old man. When it's
Bayern 2 und das Kulturjournal heute mit der allerletzten Ausgabe. Der Essay spielte in dieser Sendung stets eine wichtige Rolle als Erkundung, Zeitkapsel und Denkanstoß. Viele renommierte Schriftstellerinnen und Schriftsteller, ebenso Soziologen, Historikerinnen und Künstlerinnen, haben hier über Fragen geschrieben, die sie beschäftigen, mit Blick auf unsere Gesellschaft, ihre Verfassung, ihre politische Kultur, ihre Gefährdungen. In der augenblicklichen Zeit ist dazu viel zu sagen. Ist uns die Freiheit, in der wir leben, zu selbstverständlich? Geben wir diese Freiheit schulterzuckend und wieder besseres Wissen preis? Die Münchner Schriftstellerin Lena Gorelik widmet ihren Essay in diesem Kulturjournal diesem großen Begriff und erinnert daran, dass wir die Freiheit auch gegen die eigene Bequemlichkeit verteidigen müssen.
Die Freiheit zu wählen. Diese Worte zum Beispiel. Was ich sage, wie ich lebe, woran ich glauben möchte. Was wir sein wollen und wer ich bin. Endlos diese Freiheit. Als könnten wir abheben, fliegen, in jedwede Richtung. Die Freiheit ist grenzenlos, sagt man. Das legt nahe, sich nicht umsehen zu müssen. Sich so frei fühlen dürfen, dass man den Horizont übersieht, Wolken, was auch immer da einem entgegenkommen könnte. Als gäbe es hinter und außerhalb der Freiheit nichts. Im Übrigen auch keine Unfreiheit innerhalb dieser unserer Freiheit. Als gäbe es die Gleichzeitigkeit von Freiheit und Unfreiheit nicht. Als könne es für Freiheit qua Konzept keine Bedrohung geben. Wer die Unfreiheit kennt, sucht den Himmel automatisch ab, immerzu in Hab-Acht-Stellung. Gewappnet und darin beschützend, niemand darf unsere Freiheit in Frage stellen. Gewappnet, weil das Wissen um ihre Wundersamkeit nicht weicht. Wie herrlich sie ist, wie fragil. Ich bin in einem Land aufgewachsen, in dem politische Wahlen weder frei noch eine Wahl waren und es bis heute nicht sind, wie man gerade an den Präsidentschaftswahlen in Russland sah. Es gab auf dem Wahlzettel nur eine Partei. Die Kreuze, die ich heute in der Wahlkabine zeichne, zelebriere ich deshalb Strich für Strich, führe den Stift wie eine Erstklässlerin langsam. Nie würde ich per Briefwahl wählen, um dieses Momentum nicht zu verschenken, dieses Gefühl. Ich betrete den Wahlort, einfach die Grundschule gegenüber, angstfrei. Im Wissen, dass die eigene Entscheidung, dieses Kreuz, einen Unterschied macht. Dass ich eine Wahl treffe. Freiheit schreibe ich, obwohl ich als Autorin die großen Begriffe nicht mag. Liebe, Hass, Heimat, Freiheit eben. Zu abgenutzt, zu vage, zu Polemik, auch zur Propaganda entwendet. Genau deshalb, weil sie groß sind und vage. Es lässt sich so viel in sie hineinprojizieren. Angst oder Hass zum Beispiel. Dann wieder, weil ich diese Worte in diesen Tagen, Wochen schreibe, wähle, kann ich mich nicht genug vor den großen Begriffen verbeugen. Vor Freiheit, vor Menschenwürde, vor Demokratie. Verbeugen, als müsste ich befürchten, Abschied zu nehmen, als zwängten mich die Umstände dazu. Die Umstände. 3 Landtagswahlen stehen in diesem Jahr an, auch Europawahlen. Man muss realistischerweise befürchten, dass eine zu teilen als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei in diesen 3 Landtagsparlamenten zur stärksten Kraft werden könnte. Man muss sich eingestehen, diese eindeutige Bewegung nach rechts ist kein deutsches Phänomen. Populistische Stimmungsmache durchzieht mittlerweile den Sprech nicht nur konservativer Parteien. Programme werden auf Angst als Ausgangsthese formuliert, während wir von tatsächlichen Gefahren umgeben sind. von Kriegen oder der Klimakatastrophe zum Beispiel. Die Beweisführung, die da geführt wird, ist eine Paradoxe. Um zu verhindern, dass da jemand, Geflüchtete zum Beispiel, kommen könnte, der unsere Freiheit beschneiden wolle, soll die Meinungs-, die Sprach-, die Denkfreiheit eingeschränkt werden. Die Freiheit zu wählen, wie wir sprechen, was wir schreiben, wie und mit wem wir leben, woran wir glauben möchten. Den Wohnort zu wählen auch, für manche von uns. Seit wir wissen, dass es im November des vergangenen Jahres ein Treffen von rechtsextremen Identitären, AfD-Abgeordneten, Mitgliedern der erzkonservativen Werteunion sowie finanzstarken Unternehmern gegeben hat, bei dem unter anderem die Vertreibung oder rechtsdeutsch Remigration von Millionen Menschen aus Deutschland geplant worden ist. Was nach einem Netflix-Thriller, nach fantasievoller Dystopie klingt, wie sie da in einem Hotel in Potsdam sitzen, die Köpfe über die Pläne, über Listen, über Karten gebeugt, wie JournalistInnen durch die Fenster diese gebeugten Köpfe fotografieren, ist geschehen. Ist tatsächlich, auch im Sinne von, dass sich all das, was sich in Potsdam zugetragen hat, was dort ausgedacht, diskutiert und geplant wurde, in Tatsachen übersetzen lässt. Wenn es nach diesen Menschen ginge, die in Potsdam Szenarien erörtert haben, die historische Erinnerungen aufdrängen, hätte ich nicht die Freiheit, diese Worte zu schreiben. Ich schriebe nicht hier, nicht in diesem Land, nicht in dieser Sprache. Ich hätte nicht die Freiheit zu wählen, ob ich hier lebe, wo mein Zuhause ist. Und weil ich Autorin bin, weil ich schreibe, weil ich nicht nur in Worten, sondern auch in Szenen und Bildern denke, weil ich, was geschieht, in Geschichten übersetze, stelle ich mir diese Fragen. Womit deportiert? Mit einem Zug? Mit dem Flixbus? Was würde ich mitnehmen? Was würde ich mitnehmen dürfen? Hätte ich die Freiheit zu wählen? Meinen grauen Koffer, den ich für Urlaubsreisen verwende. Millionen von Menschen wären nicht hier. Ich nehme mir die Freiheit zu denken, Deutschland wäre ein verdammt leeres Land. Die Angst sitzt uns, jenen, die in Potsdam gemeint waren, in den Knochen, nicht erst seit dieses Treffen bekannt wurde. Wir hatten die Freiheit zu sprechen, Entscheidungen zu treffen. Wie lebe ich, wer möchte ich sein? Manche von uns Kreuze auf Wahlzettel zu zeichnen, aber die Freiheit zu übersehen hatten wir nicht. Nicht diesen Luxus, nur bedauernd mit den Schultern zu zucken. Zu sagen, wie schlimm der Rechtsruck sei, dass die AfD im Bundestag sitze, um dann weiterzumachen. Dabei wollen diese rechtsradikalen Bewegungen nicht nur konkret uns, sondern auch der Demokratie, der dieser innewohnenden Freiheit an den Kragen. Wir hatten nicht die Freiheit zu übersehen, zuzusehen. An das Grenzenlose, das Immerwährende in der Freiheit zu glauben, an ihre Absolutheit. Nicht nach dem NSU, nach Halle, nach Hanau, nach der Ermordung Walter Lübkes. Die angeblichen Einzelfälle, die für uns keine Einzelfälle waren, weil der Schmerz und die Angst sich von Einzelfall zu Einzelfall wie Pfeile zogen. Die Richtung Kundgebung, Parolen, Stimmung, Haltung, rassistisch, antisemitisch, homo- und transfeindlich motivierte Straftaten, Wahlergebnisse, Entscheidungen in Parlamenten zeigten. Bis nach Potsdam zeigten die Pfeile und niemand von uns war von Potsdam überrascht. Die Überraschung ging mit einer Erleichterung einher. Über die Menschen, die nach den Enthüllungen für die Demokratie auf die Straßen gingen, als hätte es vorher nicht genügend Gründe für diese Zeichensetzung gegeben. Ich war erleichtert ob der Menschenmassen, mir kamen sogar die Tränen und wunderte mich zugleich, dass es offenbar genug Freiheit gegeben hatte, übersehen zu können. Auch nachdem eine Partei bei den Landtagswahlen Stimmenzuwachs bekommen hatte, deren Vorsitzender als wahrscheinlicher Urheber eines Flugblatts enttarnt wurde, das so hochgradig und eindeutig antisemitisch ist, dass man nicht über Antisemitismusdefinitionen diskutieren brauchte. Und ich seitdem in der U-Bahn, im Bus denke, jeder Dritte hat rechts gewählt und mir Mühe geben muss, nicht durchzuzählen. 1, 2, 3. Die Freiheit zu wählen, Worte, Parteien, Lebensstile, Glaubenssätze ist, das haben seit den Enthüllungen des Korrektivrecherche-Teams hoffentlich ein paar mehr verstanden, ist kein unbedingter Status quo, was einmal erkämpft worden ist und dass wir von nun an immer das Recht haben zu besitzen, von der Freiheit zu profitieren. Sie kommen mit Verantwortung, mit Pflichten einher, ebenso im Übrigen wie die Demokratie. Demokratie ist kein Stillstand, sie ist ein immerwährender Prozess. Ich frage mich, wann wir angefangen haben, Demokratie als eine Gegebenheit, als einen Zustand zu begreifen, anstatt als Verb, anstatt als Aufgabe. Wann haben wir vergessen, uns an unsere Denk- und Meinungs- und Ausdrucks- und Glaubens- und Handlungsfreiheit zu freuen, auch an dem Geschenk beitragen zu dürfen? Wie konnte Demokratie zu etwas verkommen, das einfach geschieht, irgendwo in Berlin, von anderen gemacht wird, auf welche Weise auch immer? Wie konnten wir uns auf dem Glauben ausruhen, dass Freiheit ewig währt, dass sie nicht angegriffen werden kann und damit nicht beschützt werden muss? Die Freiheit zu wählen heißt auch, sie immer wieder zu wählen, jeden einzelnen Tag. Zu erkennen, wann sie bedroht wird, um ihre Grenzen zu wissen, wann sie enger werden. Wenn zum Beispiel Sprachverbote verhängt werden oder Gelder für Bildungs- oder Antidiskriminierungsmaßnahmen gestrichen werden, wenn öffentliche Veranstaltungen abgesagt werden, weil Unbequemes gesagt werden könnte, wenn antisemitische, rassistische, homo- und transfeindliche Sätze fallen, wenn Menschen körperlich angegriffen werden. Weil die einzelnen Sätze, Beschimpfungen, Schmierereien, Schläge einzelnen Personen gelten, aber sie gelten auch der Freiheit, jemand zu sein. Jüdisch, muslimisch, homosexuell, anders aussehend, glaubend, lebend, sprechend, feiernd, denkend zu sein. Sie gelten der Menschenwürde und dem Glauben, dass wir Menschen uns für ein Leben entscheiden können. Die Freiheit, in der wir uns wähnen, ist auch die, sich entscheiden zu dürfen. Es kann eine Entscheidung sein, tätig zu werden, im Sinne von Tun, von Tat. Staunen und Schulterzucken sind keine Handlungen, sie sind Reaktionen. Wir haben die Freiheit, uns zu entscheiden, in jedem Satz, den wir sprechen zum Beispiel, Menschen einzubeziehen oder sie außen vor zu lassen. Wir können uns entscheiden, zu schweigen oder aufzubegehren, wenn wir hören, dass direkt oder zwischen den Zeilen jemand angegriffen wird. Wir können uns entscheiden, zu lernen, was zum Beispiel Diskriminierung bedeutet. Lernen, das eigene Verhalten, die Lücken im eigenen Tun zu hinterfragen, anstatt immer zu wissen, dass man auf der richtigen Seite stehe. Wir können den Menschen zuhören, die in Unfreiheit leben, hier zwischen uns. Wir können rechtzeitig auf die Straßen gehen. Wir entscheiden uns immer zu. Und wenn wir uns nicht dafür entscheiden, dann nehmen wir immer noch von unserer Freiheit Gebrauch, es nicht zu tun, uns dagegen zu entscheiden. Das können wir, weil wir noch in Freiheit sind.
Ein Essay im Kulturjournal von der Schriftstellerin Lena Gorelick aus München. Am Mittwoch wird Lena Gorelick übrigens für ihr essayistisches Werk mit dem Heinrich-Mann-Preis der Berliner Akademie der Künste geehrt. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung.
Gefühlswallungen bei einem jungen Menschen in der Pubertät. Daran erinnert sich der norwegische Musiker Thomas Dybdahl auf Beautiful Boy, ein weiterer Song von seinem neuen Album Teenage Astronauts.
Skies turned to gray. The angry waves reached for him, and now he's miles away. The ocean took him like the night and swallowed up the sun. Spent
wrecked and broken.
Bayern 2 und das letzte Kulturjournal. Rotraut Susanne Berner ist eine der bekanntesten Illustratorinnen der Gegenwart, für ihre Bilderwelten vielfach ausgezeichnet, darunter mit dem Hans-Christian-Andersen-Preis, einem der wichtigsten Kinder- und Jugendliteraturpreise der Welt. Ihre Bücher, darunter die Wimmelbücher, sind in unendlich vielen Kinderzimmern zu Hause. Und die Künstlerin war immer wieder einmal zu Gast in dieser Sendung, unter anderem im Gespräch mit dem amerikanischen Schriftsteller T.C. Boyle, mit dem sie seit seiner ersten Lesung in Deutschland befreundet ist. Für diese Sendung habe ich Rotraut Susanne Berner noch einmal eingeladen zu einem Gespräch über die Kunst, die sie selbst inspiriert und auch geprägt hat. Dazu gehört ein großer Illustrator, Walter Trier, der unter anderem für Erich Kästner gezeichnet hat. In einer Ausstellung in München in der Internationalen Jugendbibliothek kann man derzeit einige seiner Originalillustrationen besichtigen. Was macht Ihnen Rotraut Susanne Berner so wichtig für Sie?
Also erstmal, weil ich natürlich Bücher hatte von ihm und diese Bücher waren ja nicht so wie heute so zahlreich in Haushalten vorhanden. Man hat sich die meistens aus der Bibliothek geholt und hat die ganz oft gelesen und die Bilder waren einfach da und haben sich bei mir irgendwo in einem Bereich meines Gehirns oder wo auch immer eingegraben und sind da einfach geblieben und geliebt. Und warum der Bestand hat auch heute noch, liegt, glaube ich, daran, dass er zeitlos auf eine Art ist, weil er sich nicht aufdrängt und trotzdem sehr deutlich ist. Also das ist so eine Formel, die ich gefunden habe. Er hat immer respektvollen Abstand zu den Figuren, aber dennoch eine liebevolle Deutlichkeit, ja.
Liebevolle Deutlichkeit, ein schönes Wort. Und im Fall von Walter Trier, Sie sagen es, sind es auch Bilder, die Sie selber in der Kindheit entdeckt haben, etwa Illustrationen zu den Abenteuern von Tom Sawyer und Huck Finn. Es gibt also Bilderwelten, die begleiten und prägen uns ein Leben lang. Andere wären in Ihrem Fall zu nennen ein Gemälde von Arnold Böcklin, eine Bibel mit Illustrationen von Gustave Doré und Gemälde von Picasso. Was hat letzterer mit Ihnen gemacht?
Also Picasso ist auch so eine Figur, die mich sehr früh schon begleitet hat, weil mein Vater natürlich, wie das üblich war in Bildungshaushalten, da ist man mit Kindern ins Museum gegangen. In dem Fall war das die Stuttgarter Staatsgalerie, die eine sehr schöne Picasso-Sammlung hat. Und mein erster Weg führte eben immer zu Böcklin. Und die Villa am Meer ist so eine ähnliches Bild wie die Toteninseln, eben romantisch, eine Frau in weißem Kleid.
Auf einer griechisch anmutenden Insel,
ja,
also sehr mythologisch.
Dunkel, ja. Nacht und Licht, partielles Licht und geheimnisvoll. Und es hat mich sehr angezogen. Warum, kann man raten? Keine Ahnung. Und dann aber Picasso. Und Picasso ist in Stuttgart hauptsächlich damals, glaube ich, vertreten gewesen mit seinen doch recht akademischen Bildern, also weit entfernt von Kubismus noch und Abstraktion. Es gibt einige sehr schöne Bilder aus der blauen und rosa Periode und die haben mich fasziniert. Ich glaube nicht, dass mein Vater mich sehr beeinflusst hat, denn er war, glaube ich, generell ein bisschen misstrauisch gegenüber der modernen Kunst. Wobei ich sagen muss, bei uns zu Hause hingen eben, was auch üblich war, glaube ich, Kalenderblätter gerahmt, die Kunstdrucke, die man eben nicht weggeworfen hat, sondern die man dann, wenn sie schön waren, so aufbewahrt hat und irgendwie aufgehängt hat. Also ich war schon umgeben auch von Kunst. Und Picasso hat sich bei mir eben auch erhalten. Und meine große Vorliebe in seinem Werk gilt den Grafiken. Also hauptsächlich auch den Radierungen und Lithografien. Und der Zeichner interessiert mich eben sehr, mehr als eigentlich der Maler. Ja.
Und ist das nur eine Liebe für die Kunst oder hat sie Picasso auch selber inspiriert beim Nachdenken über die Kunst und ihre Möglichkeiten, was Kunst kann? Also gibt es da auch Antworten, die Sie bei Picasso finden, Rotraut Susanne Berner?
Naja, erstmal glaube ich, ist dieser leidenschaftliche Maler, dieser Mann, der einfach unentwegt kreativ war und aus den kleinsten Sachen was gemacht hat, aus Streichholzschächtelchen kleine Gitarren und aus 7 Ziegen und Skulpturen geformt hat, aus vorgefundenen Materialien. Das hat mich, glaube ich, als ich dann darüber gelesen habe und das erfahren habe, stark beeindruckt. Also dieser Wille zur Gestaltung. Und ich weiß, ich war 11 oder 12, als ich gedacht habe, ich mache das auch. Und man hat ja dann so eine Hybris in dem Alter. Und mein Vater hat mir dann Ölfarben geschenkt und eine Staffelei. Aber es ist nichts draus geworden. Also zumindest nicht aus der Malerei, weil dieses Zeichnen, was ich mache, ist was völlig anderes. Das ist auch Kunst, finde ich. Aber es ist einfach keine Malerei. Und es ist angewandt und man zeichnet mit den Armen, mit den Ellbogen auf dem Tisch und nicht freistehend. Und schon das ist ein Riesenunterschied.
Ja, macht sich das bemerkbar bei der täglichen Arbeit am Zeichenbrett?
Ja, ich weiß das gar nicht, weil ich habe das Malen eben eigentlich bis auf einen tollen Traum, den ich mal hatte, dass ich das kann und habe es dann versucht, aber das kann man nicht einfach tun. Das ist eine Entscheidung und die habe ich wahrscheinlich schon sehr früh getroffen, dass ich zeichne und nicht male.
Ja, auch ein Unterschied, über den wir vielleicht gar nicht so oft nachdenken, der ja aber trotzdem wichtig ist. Ebenso gibt es ja immer wieder diese akademische Trennung zwischen freier und angewandter Kunst, zwischen E und U. Für Sie selbst, Rotraud Susanne Berner, wie auch für etliche Kolleginnen und Kollegen, spielt es gar keine Rolle. Sie bewegen sich als Illustratorin, als Zeichnerin zwischen all dem. Es gibt eine ganz eigene Freiheit und auch die naive Malerei und die Volkskunst sind Bezugspunkte für Sie, Spielarten der Kunst, die auch allzu gerne belächelt worden sind. Was interessiert Sie an diesen Formen, an diesen Ausdrucksmöglichkeiten, diesen Genres der Kunst?
Ja, ich sehe darin eine sehr große Freiheit. Also wenn man zum Beispiel denkt an romanische Kunst, also Fresken zum Beispiel, oder auch Altarbilder, in denen dann Geschichten erzählt werden, also eigentlich Comics, würde man heute vielleicht sagen, Bildgeschichten ist mir das liebere Wort. Und da wird alles auf den Kopf gestellt. Also Größenverhältnisse, Bedeutungen, Dinge rücken in den Hintergrund, andere in den Vordergrund. Also diese absolute Freiheit, sich nicht an die Realität zu halten, einfach diese Dinge auf den Kopf zu stellen. Und das kann man in der Kunst sowieso. Und in der Volkskunst ist das ja gang und gäbe. Also auch das Flächige, also ohne Perspektiven, findet man in meinen Wimmelbüchern zum Beispiel deutlich. Es gibt dort keinen Realismus. Also ich habe nicht diesen Blick auf Wimmlingen im 45-Grad-Winkel von oben, wie das zum Beispiel Ali Mitgutsch macht, wenn er ein Tableau zeichnet.
Das ist bei Ihnen alles direkt. Also wir gucken auf die Straße, ins Haus, wie auf einer Theaterbühne.
Es ist wie Bühne und die Kulissen sind so reingeschoben. Und wenn ich Lust habe, dann mache ich eine kleine Ecke Naturalismus, indem ich eine kleine Wiese vorne zeige mit echten Blumen und Tieren. Und dahinter gibt es dann irgendwie was Erfundenes. Diese Freiheit, das ist natürlich in der Kunst einfach was Wunderbares. Und das findet man eben auch mit traurigeren Aspekten oder sagen wir mal, traurig weiß ich nicht, aber mit anderen Aspekten bei der sogenannten Kunst der Geisteskranken, die eben auch sich nicht scheren können wahrscheinlich und die darüber wahrscheinlich auch nicht nachdenken, was richtig und falsch ist, sondern die einfach Dingen Ausdruck verleihen, so wie sie es können und müssen und wollen. Und das ist etwas, was man natürlich, so wie auch bei Kinderzeichnungen im Übrigen, was man eigentlich als Künstler erreichen möchte. Da gibt es ja diesen berühmten Satz von Picasso, wo ich nicht weiß, ob der wirklich je gefallen ist oder
stimmt. Aber da wäre er wieder.
Da wäre er wieder, ja. Und es gibt bei ihm auch diesen Ansatz zur starken Einfachheit zurück. Und er ist ja ein akademischer Maler gewesen. Also er konnte das alles.
Also der Satz wäre, dass ich wieder so malen kann wie ein Kind?
Genau, dass er sich anstrengt, wieder dahin zurückzukehren. Ja. Und es gibt, wir wissen ja auch vom Blauen Reiter, die haben sich ja auch sehr stark orientiert an der Kunst der Naiven und Kinderbildern. Und das ging ja so weit, dass sie die sogar kopiert haben.
Und gesammelt haben. Also man sieht sie ja hier auch im Lehnbachhaus.
Ich habe auch eine Sammlung von Kinderbildern.
Ja. Bekommen Sie viele?
Ich bekomme ab und zu welche zugeschickt, was mich immer sehr rührt. Und auch aus meinem Umfeld gibt es natürlich zahlreiche rührende Dinge, wo Kinder dann auch was nachmalen und so, ja, das ist schön.
Es fiel ein Stichwort in unserem Gespräch, Comic. Sie selber, Rotraud Susanne Berner, sind in einer Zeit aufgewachsen, in der Comics alles andere als beliebt gewesen sind. Trotzdem wurden auch Comic-Künstler für sie selbst wichtig. Independent-Künstler wie Art Spiegelman, der Mauszeichner oder Robert Crumb. Diese Welt trat in ihr Leben mit ihrem Mann Armin Appmeyer, einem so großen Förderer der Comic- und Illustrationskunst in Deutschland. Was hat ihn so sehr fasziniert an dieser Kultur?
Ja, also Armin ist Jahrgang 40 und er hat, glaube ich, sehr früh, was mich erstaunt, gleich nach dem Krieg als ganz kleiner Junge alles Geld gespart, um sich diese Schundheftchen, wie man damals gesagt hat, zu kaufen. Also so hat er mir das erzählt. Und wenn andere Kinder sich ein Eis gekauft haben, hat er das Eisern gespart für den nächsten Prinz Eisenherz oder irgendwelche Weltraumgeschichten. Und er hat mir erzählt, es gab eine Kiste bei ihnen, eine große Holzkiste auf dem Treppenhaus, in die er sich mit der Taschenlampe versenkt hat und da drin gelesen hat. Und er kam aus keinem literarischen Haus und hat aber dann von den Heften, von diesen Comic-Heftchen weg, sich als Jugendlicher dann bewegt Richtung Surrealismus. Er hat immer erzählt, dass ein Lehrer, ich weiß gar nicht welches Fach, sie mit Ubu von Alfred Jarry bekannt gemacht hat. Das wäre für ihn so ein Erlebnis gewesen. Und da hat er sich dann plötzlich eben für andere Dinge natürlich interessiert. Er war ja auch älter. Und diese Funnies, also Mickey Mouse und so, das hat ihn nie so interessiert. Er war dann immer eher unterwegs auf der Suche nach abwegigen und extremen Ausdrucksformen. Wir haben uns kennengelernt Ende der 70er Jahre. Und ich habe dann zum ersten Mal diese ganze amerikanische Comic-Kultur, die jenseits dieser Disney-Welt und Marvel-Welt war, kennengelernt. Und da muss ich den Namen noch ergänzen, der mir eigentlich am wichtigsten ist, das ist George Harriman. Und das ist Ignaz Maus und das ist immer so ein Trio, ja. Also Katze, Maus und Hund. Und da sind wir wieder bei Walter Trier. Walter Trier hat in seinem Exil in London eine kleine Zeitschrift immer mit Titel ausgestattet. Und diese Zeitschrift heißt Lilliput und davon hat er mehrere hundert gemacht und da war immer ein Trio drauf. Immer ein Mann, eine Frau und ein Hund in verschiedenen Altersstufen, auch unterschiedlich aussehend, aber immer diese drei. Und das ist natürlich wunderbar, wenn man das so ausreizt und immer eine neue Geschichte dazu erfindet. Und beides kannte ich nicht und beides habe ich dann relativ spät alles erst kennengelernt. Und dieses Comicverbot bei uns zu Hause, das war ja nichts Ungewöhnliches.
Erzählen viele, die in der Zeit groß geworden sind.
Es wurden die Comics ja sogar verbrannt, das muss man sich vorstellen, nach dem Krieg, nach dieser Nazi-Zeit. Und dann in den 80er Jahren gab es eben, 1980 oder 81 in New York, haben wir Raw gefunden, die Zeitschrift, die Art Spiegelman herausgegeben hat. Und wir haben ihn dann auch besucht und die Leute alle kennengelernt. Das war sehr aufregend für mich auch und neu. Und da hat sich eine ganze neue Welt für mich erschlossen.
Ja, das glaube ich. Die Sammlung von Armin Appmeyer, der 2012 gestorben ist, wird heute im Deutschen Buch- und Schriftmuseum in Leipzig aufbewahrt. Das vielleicht auch zu ihrer Bedeutung, zur Bedeutung dieser Sammlung. Und von Ihnen selbst, Rotraud Susanne Berner, gibt es unter anderem ein Buch mit Märchencomics. Inwiefern ist dann die Auseinandersetzung mit der Comicwelt auch in Ihre eigene künstlerische Arbeit, in Ihre Kunst eingeflossen?
Naja, verrückterweise bin ich gar nicht begabt, Comics zu lesen. Das ist etwas, was man lernen muss, so wie man auch Kunst lesen lernen muss und überhaupt Bilder lesen lernen. Das ist so eine Sache, die, glaube ich, auch leider in den Schulen viel zu kurz kommt. Aber das Comiclesen ist wirklich eine Disziplin, die mir schwerfällt. Ich muss mich wirklich unglaublich anstrengen. Das ist so wie mit einer Sprache, die man im hohen Alter lernt und dann eigentlich sich ein bisschen schwer tut. Aber ich habe diese Märchencomics gemacht für eine Zeitschrift damals, für den bunten Hund bei Belz und Gelberg. Und da sollte gar kein Buch draus entstehen eigentlich. Das hat sich dann ergeben. Ja, ich mache das dann halt eher als Illustratorin und mache die Bilder so, wie ich glaube, dass Comics funktionieren. Aber ob das jetzt so ganz dem entspricht, was jetzt wirklich Comic-Freaks gut finden, weiß ich nicht.
Aber Sie sind ja auch Illustratorin und nicht Comiczeichnerin, aber ja, eben vielleicht ist es ja doch eine Form, Welt darzustellen, zu zeichnen, die doch auf geheimen Wege auch zum Beispiel in die Wimmelbücher Einzug gehalten hat.
Ja, und es sind ja auch Bildgeschichten, die Wimmelbücher, das sind allerdings ohne Sprechblasen. Aber was mich daran interessiert, auch bei den Grimmschen Märchen, ist natürlich der Text auch. Überhaupt bin ich sehr abhängig davon, einen Text zu haben, und bei den Comics ist der ja so eingedampft. Das ist ja nur noch reiner Plot und nur noch also linear erzählt. Das ist schon auch eine Frechheit, so einen Text sich so anzueignen. Ja.
Zu Gast im Kulturjournal die Illustratorin Rotraud Susanne Berner aus München. Ihre Wimmelbücher, so poetische Bilderwelten, erscheinen im Gerstenberg Verlag. Rotraud Susanne Berner, zu guter Letzt die Frage hier, gibt es ein Bildererlebnis aus dieser Zeit unserer Gegenwart, das Sie besonders bewegt und beschäftigt hat? Ein Lieblingsbild vielleicht sogar?
Oh, das ist eine schwere Frage. Also ich bin jetzt in den letzten Jahren sehr viel unterwegs gewesen in Museen. Ich habe durch Freunde die Kunst der Renaissance mit anderen Augen gesehen oder sehe sie anders mit anderen Augen. Aber ich habe, wenn ich so daran denke, was mich wirklich beeindruckt hat in letzter Zeit, dann war das Dumas, die Künstlerin, in Venedig eine Ausstellung, und Kiki Smith, die ich ganz früh in den 80er Jahren mal gesehen habe in New York und jetzt wieder in München im Haus der Kunst vor einigen Jahren.
Jetzt gab es auch eine Ausstellung in Freising im Diözesanmuseum, wo sie ja auch eine Kapelle mitgestaltet hat.
Genau. Die habe ich leider noch nicht gesehen, ja. Überhaupt sind es erstaunlicherweise und vielleicht zufällig Frauen, die mich sehr interessieren. Also Maria Lasnik gehört dazu oder auch Nancy Spiro oder natürlich Laiko Ikemura, eine japanische Künstlerin. Das ist aber, ich weiß gar nicht, ob das Zufall ist. Also ich würde nie unter dem Aspekt Kunst anschauen, ob sie von Frauen oder von Männern ist. Aber es gibt vielleicht doch untergründig etwas, was mich da anspricht mehr. Wobei es gibt natürlich auch wunderbare Maler. Das ist klar.
Das ist die große Frage, warum finden diese Bilder und nicht andere den Weg zu uns? Das können wir, glaube ich, nicht wirklich rational beschreiben.
Ein großes Geheimnis auch bei der Illustration, warum berühren ein Bilder? Oder wie der Galerist Kahnweiler, der Französische, sagt, welche Bilder erregen uns? Und das ist eigentlich noch das schönere Wort. Weil natürlich sind Bilder, so toll sie sein mögen, wenn sie mich kalt lassen, brauche ich sie nicht. Also dann ist irgendetwas darin, was mit mir nichts zu tun hat.
Zu Gast im Kulturjournal, die Münchner Illustratorin Rotraud Susanne Berner. Ihre Wimmelbücher, so poetische Bilderwelten, erscheinen im Gerstenberg Verlag. Rotraud Susanne Berner, vielen Dank für diesen Besuch im Studio und das Gespräch.
Dankeschön.
Das war die letzte Ausgabe des Kulturjournals auf Bayern 2. Im Namen all derer, die mit viel Freude und großer Leidenschaft diese Sendung gemacht haben, bedanken wir uns bei Ihnen für jahrzehntelanges Zuhören.
Und wir wünschen Ihnen alles Gute. Am Mikrofon verabschieden sich
Stefan Mekiska
und Nils Beindker.